Vor einigen Wochen gingen Meldungen durch die lokalen Medien, dass ein Mann in Darmstadt und eine Frau in Oberramstadt gewaltsam zu Tode gekommen waren. Für einen kurzen Moment war die Aufmerksamkeit und das Entsetzen ganz bei diesem Ereignis, zumindest für manche Menschen. Andere interessierte das nicht oder sie vermieden es sogar, die Aufmerksamkeit dorthin zu lenken. Generell, wenn sowas passiert, ist es zwiespältig. Gerade wenn man in der Stadt unterwegs ist und ein Ereignis miterlebt, man will gar nicht hinschauen, aus Hilflosigkeit vielleicht oder Angst, selbst in etwas Unangenehmes hineingezogen zu werden. Tod und Gewalt in Kriegsregionen, in der Ukraine, in Israel und den Palästinensergebieten. Und gleichzeitig so etwas wie Alltag in Kiew und Tel Aviv. Frühjahrsmärkte in Deutschland. Das Leben muss ja irgendwie weitergehen. Man kann sich ja auch nicht ständig mit dem Schrecklichen beschäftigen und man kann ja auch gar nichts tun. So ging es mir beim Lesen von Nachrichten, die beides thematisierten. Das Schreckliche neben dem harmlos Alltäglichen. Und irgendwie hat mich das zu meinem Thema für den heutigen Gottesdienst und die heutige Predigt gebracht. Ich werde heute keine komplette Kreuzestheologie entfalten oder den Tod Jesu in allen Details nachzeichnen. Ich möchte heute einen kleinen Ausschnitt von dem Bibeltext dort regelrecht hineinzoomen und daraus Fragen für uns heute ableiten. Der Einstieg ist die Frage nach diesem Nebeneinander von Alltag und Katastrophe. Aber daraus leiten sich Fragen ab. Und zwar die eine Frage: An welcher Stelle stehen wir in Bezug auf Jesus? Wo positionieren wir uns? Geht das Leben für manche einfach so weiter, wenn neben ihnen jemand stirbt? Und ist das ein Alltagsgeschäft, Menschen zu kreuzigen? Ich male mir die Situation aus, die das Matthäus-Evangelium uns schildert. Daniel hat uns die Verse in Kapitel 27 gerade gelesen. Welche Menschen sind da unterwegs? Und was bedeutet es für sie, dass Jesus gekreuzigt wird? Die ganze Vorgeschichte, der Prozess und die Folterungen, die haben in der Stadt sich abgespielt. Aber nun begibt sich der ganze Tross, römische Soldaten, neugierige Zuschauer, spottende religiöse Führer an einen Ort vor den Toren Jerusalems. Golgatha, Schädelstätte. Die Müllkippe außerhalb der Stadtmauern. Da, wo man sich nicht gerne lange aufhält, wo es dreckig ist, wo die Mütter vielleicht den Kindern die Augen zuhalten, damit sie die getöteten Verbrecher nicht sehen, wenn sie dort zufällig vorbeikommen. Ja, es sind viele, die auf diese Weise bestraft werden und ums Leben kommen. Kreuzigung, ein Routinegeschäft der Römer. Sie machen ihren Job, das gehört halt dazu, oder? Die Verurteilten mussten selbst ihr Kreuz oder jedenfalls den Querbalken davon an den entsprechenden Platz tragen. Und wenn einer das nicht konnte, weil er schon durch die Folter davor geschwächt war, wurde eben ein anderer jüdischer Bürger gezwungen mitzuhelfen. Matthäus erwähnt seinen Namen: Simon aus Kyrene. Vielleicht war er in der Nähe, weil er Jesus kannte. Vielleicht ist er ihm schon eine Weile nachgefolgt und wollte nun sehen, was passiert. Oder er kam zufällig vorbei, weil er, laut Markus 15, gerade von der Feldarbeit zurückkam und vielleicht als einziger Richtung Stadt lief, diesem Tross entgegen. Aus Markus 15 wissen wir, dass er und seine Familie später in der christlichen Gemeinde bekannt waren. Markus nennt diesen Zusatz, er ist der Vater des Alexander und des Rufus. Vielleicht hat diese zufällige Begegnung Simon zum Glauben geführt. Ihn, der als erster wortwörtlich das Kreuz auf sich nahm, um Jesus zu dienen. Der andere Simon, auch Petrus genannt, war ja nicht zur Stelle, trotz seiner Ankündigung, wohin du gehst, dahin folge ich dir auch. Zur Kreuzigung gehörte wohl eine Art Betäubungsgetränk. Matthäus nennt es Wein mit Galle, das entsprechend bitter schmeckt und von Jesus abgelehnt wird. Und dann hängt er da am Kreuz. Nackt. Oder vielleicht nur mit einem Schurz. Seine Kleidung liegt am Boden. Was trugen die Männer damals? Auf dem Leib normalerweise ein Untergewand, eine Art Hemd aus Wolle oder Leinen, das bis zu den Knien reichte. Manche trugen über dem Untergewand ein längeres Kleid, das bis zu den Knöcheln ging. Diese Gewänder wurden mit einem Gürtel zusammengehalten. Zum Schutz vor Kälte hatte man noch einen Mantel an, ein festes, fast quadratisches Stück Stoff mit Quasten an den Ecken. Der wurde aber zur Arbeit abgelegt, weil man sich darin nicht gut bewegen konnte. An den Füßen sowas wie offene Sandalen, auf dem Kopf eine Bedeckung wie eine Mütze. Die römischen Soldaten durften sich offensichtlich an den Sachen der Gekreuzigten bedienen. Vielleicht war das interessant für sie zur Aufbesserung ihres eigenen Einkommens. Dieser Job war ihr Alltag. Ganz normal. Irgendjemand muss es ja machen. Keine Zeit für besondere Empfindungen. Wie teilt man etwas auf, was man nicht zerschneiden will? Man kann losen oder darum spielen. Der Gewinner darf aussuchen. Wir haben das in der Einladung zu diesem Gottesdienst und hier vorne mit Spielwürfeln dargestellt. Der Theologe Fritz Rienecker schreibt in seinem Kommentar zum Matthäusevangelium: Die Kleider der Verbrecher gehörten nach römischem Gesetz den Nachrichtern. Jedes der Kreuze war wahrscheinlich von einer Abteilung von 4 Soldaten bewacht. Das Los wurde 2-mal geworfen. Zuerst um die 4 ziemlich gleichen, aus den Kleidern Jesu gebildeten Teile. Mantel, Mütze, Gürtel, Sandalen. Sodann um seinen Rock oder die Tunika, die zu wertvoll war, um zu einem der 4 Teile gerechnet zu werden. Wenn wir den Bibeltext zur Kreuzigung betrachten, fällt auf, dass einige Details genau beschrieben werden, andere aber gar nicht. Ich lese noch einmal ab Vers 33. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt. Und als er es schmeckte, wollte er es nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Der Text ist zurückhaltend, nicht dramatisierend. Hier werden keine blutrünstigen Details einer schrecklichen Todesart beschrieben. Das musste man auch nicht, denn die ersten Leser und Hörer wussten genau, wie eine Kreuzigung ablief. Kreuzigungen fanden in der Antike in allen römischen Provinzen, zu Tausenden in aller Öffentlichkeit statt. Aber warum stehen 2 Details dann doch im Text? Das bittere Getränk und die Verteilung per Losverfahren. Um Bibeltexte zu verstehen, hilft es, sich in die Menschen hineinzuversetzen, die als erstes diesen Bericht gehört oder gelesen haben. Solche Menschen, die bei den geschilderten Ereignissen selbst nicht dabei waren. Und das waren Menschen jüdischen Glaubens. Sie kannten die heiligen Schriften des jüdischen Volkes inklusive der Psalmen. Und sie wussten, dass in diesen Schriften der Messias angekündigt wurde. Der Messias als siegreicher Friedefürst, der das Reich Gottes auf die Erde bringt. Aber in den heiligen Schriften ist auch von einem leidenden Gottesknecht die Rede, der durch eine Leidenszeit hindurch ein von Gott gesegneter Mensch ist, ein Gerechter vor Gott. Wenn dann einer diesen Bericht von Matthäus hörte, dann waren diese Details sowas wie Erkennungszeichen. Der Hörer dachte sofort an Psalm 22, Vers 18. Sie teilten meine Kleider unter sich. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Von wem spricht dieser Psalm? Es ist der Gerechte, der, der treu zu Gott steht und Feinde gegen sich hat. Dieser Psalm wurde seit Jesu Tod am Kreuz mit ganz neuen Augen gelesen, mit ganz neuen Ohren gehört. Die ersten Christen haben verstanden, das ist ja Jesus. Daran haben sie ihn erkannt und so haben sie anderen von Jesus erzählt. Der, von dem die alten Schriften schon gesprochen haben, der, auf den wir schon lange warten, der von Gott gesandt ist, das ist Jesus von Nazareth, der, den sie gekreuzigt haben. Er ist die Erfüllung der prophetischen Worte von David, von Jesaja und von manchem anderen. Das Verlosen der Kleider war ein weiterer Mosaikstein in dem Bild, das sich für die jüdischen Gläubigen nach der Auferstehung Jesu auf einmal zusammensetzte. Ein Erkennungszeichen. Psalm 22 insgesamt ist lohnend zu lesen, gerade am Karfreitag. Matthäus berichtet weiter, dass Jesus im Moment seines Sterbens ruft: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist der erste Vers von Psalm 22. So betet Jesus in der Stunde seines Todes. In diesem Psalm wird auch der Spott der umstehenden Menschen thematisiert. Dazu das körperliche Leiden, der Durst und die Schmerzen. All das sind Details, die Matthäus uns von Jesus am Kreuz berichtet. Er, der Menschen geheilt hat, der Wunder vollbringen konnte, der den Anbruch des Reiches Gottes verkündigt hat, stirbt hier völlig ausgeliefert und scheinbar machtlos. Karfreitag können wir nur von Ostern her verstehen. Erst die Auferstehung macht die scheinbare Niederlage zum Sieg. Aber für heute bleiben wir beim Kreuz. Wir halten es aus und halten uns selbst Gott hin. Ich möchte uns diese Frage stellen, wenn für die jüdische Gesellschaft des ersten Jahrhunderts nach Christus das Verlosen der Kleider und andere erfüllte Details, das Erkennungsmale für die wahre Natur Jesu diente, was sind für uns Erkennungszeichen Jesu? Anders formuliert, woran hast du Jesus erkannt? Woran hast du gemerkt, dass er der ist, der von Gott gesandt wurde? Der Gerechte, der Retter, der Messias. Die Tatsache, dass du an einem Freitagnachmittag in einen Gottesdienst gehst, deutet darauf hin, dass du auch zu denen gehörst, die mehr in Jesus sehen, als nur einen Verbrecher, der die Todesstrafe verdient hat. Oder bestenfalls das Opfer eines Justizirrtums. Für Menschen, die an Jesus glauben, die ihn erkannt haben, ist dieser Tag eben anders als die alltägliche Routine. Am Mittwochabend hat der Fernsehsender RTL eine groß angelegte Aktion mit dem Titel »Die Passion« in Kassel inszeniert. Professionelle Schauspieler haben die bekannten Personen aus der Bibel gespielt und in Form von bekannten Popsongs die Inhalte in die heutige Zeit transferiert. 100 Personen aus Kassel und Umgebung trugen ein riesiges, leuchtendes Kreuz durch die Innenstadt. Der Aufruf, dabei mitzumachen, ging im Vorfeld an alle christlichen Gemeinden in Kassel. Und damit verbunden war die Bereitschaft, öffentlich in die Kameras der Fernsehübertragung ein Statement abzugeben, warum man da mitmacht und welche Bedeutung das Kreuz für das eigene Leben hat. Aus christlicher Sicht eine tolle Aktion und eine gute Gelegenheit, über den Kern des christlichen Glaubens ins Gespräch zu kommen. Aus Sicht derjenigen, die mit dem Glauben nichts anfangen können, war die Show ein Grund zu spotten und sich lustig zu machen. Jedenfalls war das die Resonanz in manchen Medien. Was wir nicht wissen, ist, welche Wirkung die Inszenierung und besonders die Zeugnisse der Beteiligten in den Herzen der Zuschauer ausgelöst haben. Der Geist Gottes kann selbst solche Gelegenheiten nutzen, um Menschen zu berühren. Wo hat er uns berührt und angesprochen? Und woran haben wir Jesus erkannt? Meine Erfahrung in meinem persönlichen Leben ist, dass Jesus sich zu erkennen gibt, wenn ich nach ihm frage. Er redet mit mir auf ganz verschiedene Weise. Mal durch Bibeltexte, mal in Gebetszeiten, im Gottesdienst oder auch in anderen heiligen Momenten, die mitten im Alltag entstehen können. An seinem Reden erkenne ich, dass es ihn wirklich gibt. Meine Herausforderung ist eher, dass mein Alltag so vollgestopft ist mit lauten anderen Stimmen, dass die leise Stimme Gottes davon manchmal übertönt wird. Und manchmal ist der Glaube an die Überwindung des Todes durch Jesu Tod am Kreuz auch einfach eine Entscheidung, die ich immer wieder treffen und erneuern muss. Bei der Beerdigung meiner Mutter zum Beispiel stand ich auf dem Friedhof mit einem Herz voller Trauer. Und in dem Moment durchzog es mich. Jetzt muss er sich bewähren. Der Glaube an ein Wiedersehen. Der Glaube an die Auferstehung. Was, wenn nicht jetzt? Und noch einmal vor einem Jahr, als gerade an Karfreitag eine gute Freundin von mir an Krebs verstorben war. Sterben und Abschied nehmen gehört immer noch zu unserem Leben dazu. Aber wir sind darin nicht allein. Selbst das Sterben hat Jesus für uns erlitten. Er fühlt mit den Leidenden und er hat den Tod überwunden. Die Frage, die sich an Karfreitag immer wieder stellt, ist: Wo positionieren wir uns? Auf die Seite der Spötter? Auf die Seite der Gleichgültigen? Von beiden gibt es bis heute mehr als genug. Auf die Seite der Beutesucher, den eigenen Vorteil suchend? Oder auf die Seite derjenigen, die glauben? Vielleicht ganz vorsichtig zunächst. Die sagen: Ja, ich glaube daran, dass Jesus der von Gott gesandte Retter ist, auch wenn alles nach Niederlage aussieht. Ich vertraue darauf, dass Gottes Möglichkeiten, einen Sieg zu erringen, ganz anders sind, als ich mir vorstellen kann. Ja, ich glaube, dass er seine Liebe zu uns Menschen in diesem Weg ans Kreuz gezeigt hat, auch wenn ich es nicht bis ins Tiefste erfassen kann, warum das so grausam sein musste. Ja, ich glaube, dass meine Antwort darauf nur Dankbarkeit und Liebe sein kann, in aller meiner Begrenzung. Aber das ist genug. Hast du mich lieb? Ist später die einzige Frage, die Jesus stellt. Dieser Glaube macht mich fähig, die Spannung auszuhalten, dass es auch heute noch leidende Menschen gibt, während andere gerade feiern. Dieser Glaube lässt mich in Situationen auch mitfühlen und eben doch auch hinsehen, helfen oder zumindest einfach beten für Menschen in Not. Und er lässt mich erkennen, dass ich manchmal zu den Feiernden gehören darf, ohne schlechtes Gewissen, aber mit Dankbarkeit Jesus gegenüber, der mir durch seinen Tod Leben geschenkt hat. Ewiges Leben, das schon hier und jetzt beginnt. Amen. Wir hören noch einmal die Musik